und willkommen zurück zum Business mit Pferd Podcast. Ich habe mir heute zum zweiten Mal den Gregor Wagner eingeladen. Der ist nämlich Experte für Altersvorsorge, unter anderem Geldanlage und Finanzen. Und heute soll es um das Thema Altersvorsorge gehen. Also was kannst du tun, um dich auf deinen wohlverdienten Altersruhesitz zurückzuziehen und dann auch gut leben zu können? Das soll Thema des heutigen Podcasts sein. Gregor, schön, dass du da bist erstmal.
Ja, hallo Gina. Schön, dass ich da sein darf.
Zum zweiten Mal. Da bist du dann der Erste, der das zweite Mal hier sein darf. Gregor ist der Finanzberater meines Vertrauens und wir hatten ja schon mal die Folge zu den Versicherungen gemeinsam aufgenommen. Die verlinke ich dir auch gerne nochmal hier in den Shownotes, falls du die noch nicht gehört hast. Ist vielleicht nicht auf den ersten Blick das sexy Thema schlechthin, sich über Altersvorsorge zu unterhalten. Trotzdem sehr, sehr wichtig und deswegen gehen wir das heute an. Warum ist das ein Thema, was mir auf der Seele brennt? Ich stelle fest, dass viele von den Selbstständigen in der Pferdebranche sich nicht wirklich um ihre Altersvorsorge kümmern. Nun ist es so, dass ich unter den Followern und in den Mini-Coachings mit den Leuten, die ich da kennenlernen durfte, festgestellt habe, dass das Thema Altersvorsorge ganz weit nach hinten geschoben wird. Und dass vor allen Dingen das Thema Geld verdienen, Preis ermitteln auch nicht so richtig, zu Ende durchkalkuliert wird. Das Problem an der Geschichte ist ja, dass man, wenn man so schon seine Kosten nicht decken kann, natürlich auch nichts übrig hat für Altersvorsorge. Andersrum, wenn ich meine Preise kalkulieren will und rausbekommen möchte, wie viel denn tatsächlich meine Dienstleistung oder mein Produkt am Ende kosten soll, muss ich eben den Kostenfaktor Altersvorsorge definitiv mit reinbringen. Deswegen heute diese Folge mit dem Gregor, dass wir tatsächlich mal für euch auch eine Größe haben, die ihr für euch in die Preiskalkulation mit einbringen könnt. Gregor, kannst du uns erstmal ein paar grundsätzliche Infos zum Thema Altersvorsorge und Rente geben, die vielleicht der Otto-Normal-Mensch wie ich und vielleicht auch die Hörer nicht so auf dem Schirm haben?
Ich würde es wieder versuchen, möglichst simpel zu halten und ganz einfach damit loslegen, dass die Rentenphase ist die Phase, wo wir nicht mehr arbeiten und dann quasi von Geld leben, was wir bis dahin gespart haben. Entweder über eine gesetzliche Rentenversicherung, die dann einen Teil dazu beiträgt, oder was da auch noch einen großen Part spielt, halt privat gespartes Geld. Weil das heutige Sparen ist dann quasi immer nur der Konsum von morgen.
Und wie genau sieht das aus? Also du fängst an mit gesetzlicher Altersvorsorge. Das ist ja das Typische, was jeder kennt. Wenn ich dann in Rente gehe, das haben wir auch im Sprachgebrauch schon so drin. Wie sieht es denn aus mit der gesetzlichen Rente und was heißt das für uns Selbstständige?
Die gesetzliche Rente ist ja an sich so der Klassiker für Arbeitnehmer, weil die das halt über das Arbeitseinkommen bekommen. Und auch da ist es mittlerweile so, dass der Sprung vom Arbeitseinkommen zur gesetzlichen Rente ein sehr, sehr großer ist. Also da wird man so ungefähr auf 30% des vorherigen Arbeitseinkommens runtergestuft.
Halt, was heißt das? 30% von dem, was ich mal verdient habe, bekomme ich dann als Rente ausgezahlt?
Genau.
Oh, okay. Das ist ja nicht viel.
Ja, das ist halt durch den demografischen Wandel und so bedingt, dass halt das System nicht besser zu finanzieren ist gerade. Also es arbeiten sozusagen zu wenig Menschen für die Leute, die dann in Rente sind.
Okay. Und wenn ich jetzt einzahle in die gesetzliche Altersvorsorge, dann kann ich ja auch jetzt noch nicht wirklich abschätzen, wie das dann aussieht, wenn ich in Rente gehe. Also natürlich, je nachdem, wie alt ihr seid. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe in ungefähr 30, 35 Jahren in Rente, dann weiß ich ja noch nicht, wie dann die Verteilung sein wird. Oder bekomme ich das jetzt schon hochgerechnet, zugesichert? Habe ich da irgendwelche Garantien?
Also Garantien hast du nicht wirklich. Also du kriegst einen Rentenbescheid, wo dann drin steht, das und das wäre die Rente, die du bekommst, wenn du voraussichtlich die nächsten halt 30 Jahre bis zur Rente das gleiche Einkommen hast. Dann gibt es so eine Hochrechnung, die vernachlässigt aber zum Beispiel die Inflation komplett. Also das ist keine inflationsbereinigte Hochrechnung, sondern das ist dann, da tun wir so, als wenn das Leben in 30 Jahren genauso teuer wäre wie das Leben heute. Und deshalb kann man da nicht so wirklich mitrechnen. Man kann es als Basis und als Grundlage nehmen, aber selbst da merkt man schon, dass sehr, sehr viel Geld fehlt, wenn man sich nur darauf verlässt.
Okay, und wir hatten ja auch in der Folge, die wir schon zusammen aufgenommen haben, darüber gesprochen, was es jetzt für mich bedeutet, wenn ich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahle, weil das kostet mich ja, wie viel waren es, 18%?
Genau, 18,6.
18,6% meines Umsatzes, also meines Nettoumsatzes, oder wie berechnet sich das bei den Selbstständigen?
Ja, war Gewinn nach Steuern.
Ach so, okay. Aber das ist ja auch nicht wenig, im besten Fall. Gut, also wir haben einen relativ hohen Kostenblock, das hatten wir schon mal festgestellt, dafür, dass es relativ vage ist, was denn tatsächlich bei rauskommt, beziehungsweise wir wissen jetzt schon, dass es nicht so viel ist. Nun kennen wir uns ja schon ein, zwei Tage und ich weiß, dass du da nicht so der Freund von dem Modell bist.
Na, ich sehe es halt als, also für Arbeitnehmer ist es halt alternativlos, die können da nichts dran machen. Und es ist auch ganz gut, um halt eine Basis zu schaffen, weil halt verpflichtend ist, dass eingezahlt wird. Es ist auch verpflichtend, dass irgendwas rauskommt. Und selbst wenn wenig rauskommt, hätte man ja jetzt Anspruch auf eine Grundrente. Das heißt, man wird im Alter schon irgendwie über die Runden kommen, wenn man da eingezahlt hat.
Okay. Aber du sagst, das ist für Arbeitnehmer alternativlos. Für Selbstständige ist das ja nicht.
Genau, Selbstständige könnten sich davon auch lassen und dann überlegen, was sie mit dem Geld selber machen. Und die, also wenn man sozusagen selber Geld anlegt, investiert, sich ein Vermögen aufbaut, ist das Renditepotenzial da deutlich höher, weil man es halt für sich selber macht und das Geld nicht sofort wieder an jetzige Renten rausgegeben wird, sondern man hat halt 30 Jahre Zeit, um das Geld arbeiten zu lassen und dann einfach eine höhere Rendite zu erzielen und damit dann eine höhere Rente.
Das hat gerade kurz ein wenig gestockt in der Aufnahme. Du hast gesagt, man kann sich als Selbstständiger von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, richtig?
Genau.
Grundsätzlich oder nur in der Anfangszeit?
Das kommt so ein bisschen auf die Art der Selbstständigkeit drauf an, aber bei den Selbstständigen, die du jetzt betreust aus der Pferdebranche, die sollten sich alle grundsätzlich für immer davon befreien können.
Okay. Das heißt, du würdest dann sagen, es ist wesentlich sinnvoller, statt jetzt da diese 18% in die gesetzliche Rentenversicherung zu stecken, das selbst in die Hand zu nehmen, das Geld anzulegen und dann alleine beim Wachsen zuzusehen. Richtig?
Also so eine ganz klare Empfehlung kann ich jetzt natürlich nicht abgeben, weil ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß auch nicht, wie sich das gesetzliche Rentensystem entwickelt. Von der jetzigen Tendenz her sehe ich es aber sinnvoller, das Geld selbst anzulegen, weil da einfach die Renditeerwartung deutlich höher ist. Voraussetzung ist dafür natürlich, dass man so konsequent ist und dann auch das, was man sonst in die gesetzliche Rente zahlen würde, mindestens auch privat beiseite legt.
Okay, was heißt denn Renditeerwartung?
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich ein eigenes Vermögen aufzubauen. Wichtig ist immer, wenn man lebenslange Ausgaben für Miete, Essen, was auch immer hat, braucht man auch lebenslange Einnahmen, die das irgendwie decken. Und die kann man entweder daraus generieren, dass man halt einen großen Batzen Geld hat, den man dann so langsam aufbraucht, oder indem man auch im Alter noch regelmäßige Einnahmen hat. Und damit man das hinbekommt, kann man entweder sich auf Rentenversicherung berufen, man kann selber für sich im Depot in Fonds und Aktien investieren, man kann in Immobilien investieren oder auch das eigene Unternehmen so aufbauen, dass das ein Vermögenswert ist und entweder dann veräußert werden kann oder halt auch ohne das eigene operative Mitarbeiten noch Gewinne erwirtschaftet. Das sind so jetzt ein paar Möglichkeiten, wie man es hinkriegt, dass man zumindest lebenslang irgendwie auf Geld zurückgreifen kann.
Mhm. Nur ist es ja so, dass ich glaube, der Großteil der Hörer und Hörerinnen, wahrscheinlich eher Hörerinnen, in diesem Podcast Solo-Selbstständige sind, die vielleicht noch Freelancer haben, die sie unterstützen in ihrem Business, aber eben doch in erster Linie allein unterwegs sind und mit ihrer Selbstständigkeit zuallererst mal ihre Kosten decken. Bei dem, was ich von den Solo-Selbstständigen aus der Pferdebranche höre und erfrage, ist es nun mal so, dass viele davon eben mit dem, was sie jetzt an Einkommen haben, vor allen Dingen ihre laufenden Kosten heute decken. Und die wenigsten davon haben, wie gesagt, soweit mir das gespiegelt wird, tatsächlich Reserven, die sie irgendwo anlegen wollen. Um jetzt mal zu wissen, abgesehen von meinen laufenden Kosten, die ich heute habe, was müsste ich denn weglegen, damit ich meinen Lebensstandard halten kann? Also wie kann man denn sowas ermitteln für sich selbst? Also gibt es da Faustregeln oder Empfehlungen, die du geben kannst, was man heute schon weglegen sollte, um dann im Alter immer noch weiterleben zu können, wie man es gewohnt ist?
Also man kann es relativ genau bestimmen, indem man einfach mal durchrechnet, was brauche ich jetzt gerade so als monatliches Einkommen zum Überleben. Mhm. Und das rechnet man dann hoch, was ist dieses Einkommen zum Zeitpunkt, zu dem ich in Rente gehe, wert. Also man rechnet dann einfach die Inflation drauf, wenn ich in 30 Jahren in Rente gehe, rechnest du da 30 Jahre Inflation drauf, kann man einfach mit einem online mit einem Rechner machen. Inflation, Richtwert irgendwo zwischen 1,4 und 2% würde ich da annehmen. Mhm. Und dann weißt du, okay, wie viel Geld brauche ich denn dann in 30 Jahren im Monat?
Einfach zum Leben.
Genau, einfach zum Leben. Mhm. Und dann kann man hochrechnen, wie hoch ist denn so ungefähr meine Lebenserwartung? Also wenn ich 80 werde, wie viel Geld brauche ich denn dann von meinem 67. bis zum 80. Lebensjahr, wenn ich genau das im Monat ausgebe? Und dann kommt man auf eine ziemlich große Zahl und dann kann man sich überlegen, wie kann ich denn diese ziemlich große Zahl beiseite legen? Mhm.
Nur ist es ja so, dass wir heute ja auch nicht so wirklich wissen, was wir in 30 Jahren dann für einen Lebensstandard haben und was ich dann in 30 Jahren tatsächlich brauche zum Leben. Mir wird ganz oft der Satz entgegengeworfen, ach, so viel brauche ich ja gar nicht. Eure Bescheidenheit in allen Ehren, aber oftmals ist es tatsächlich eine falsche Bescheidenheit, weil ihr euch selbst mit eurem in Anführungszeichen geringen Anspruch natürlich limitiert. Also nur weil ihr jetzt sagt, ach, ich habe nicht so viele Kosten und ich brauche nicht so viel zum Leben und mir und meiner Familie und meinem Pferd geht das so gut, wenn ich XY verdiene, heißt es ja noch lange nicht, dass das für euch auch in 30 Jahren reicht. Also grundsätzlich hat man vielleicht mal den Traum, in einem Haus zu wohnen oder der ein oder andere von euch will vielleicht einen eigenen Pferdehof irgendwann betreiben. Der nächste hat vielleicht eine Familie nachher mit 8 Enkeln. Also das sind ja auch Kostenfaktoren, die ihr vielleicht jetzt noch nicht abschätzen könnt. Also bitte, 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 meine Empfehlung an der Stelle, trennt euch von dem Gedanken, ich brauche ja nicht viel zum Leben. Ich glaube, da ist es immer besser, wenn man ein bisschen mehr zurücklegt, als ein bisschen zu wenig, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also man soll sich jetzt auch nicht totsparen, aber was ich jetzt so in der Allgemeinheit mitbekomme, ist die Tendenz zum Totsparen eher sehr selten. Mhm. Wenn man sich das nochmal vor Augen führt, also zum Beispiel 1.500 Euro netto jetzt wären, wenn man in 30, 35 Jahren in Rente geht, ein bisschen über 3.000 Euro, die man dann auch netto zur Verfügung haben müsste. Also netto nach Steuern und Co. Mhm. Das ist eine ziemlich große Zahl und um die zu erreichen, müsste man auch, ich sag mal, im Schnitt mindestens 30% seines Einkommens wirklich beiseite legen und auch investieren, weil nur beiseite legen reicht heutzutage auch nicht, weil du halt auf dein Konto 0% Zinsen kriegst und gegen diese 0% Zinsen arbeiten 2% Inflation. Also musst du auch eine Anlage wählen, wo du eine Rendite hast, die mindestens die Inflation irgendwie ausschaltet und an sich auch noch eine Überrendite hat, weil du ansonsten natürlich proportional viel mehr beiseite legen willst. Also wenn du ohne Rendite anlegst und 1.500 Euro später haben möchtest, dann müsstest du ja heute auch schon 1.500 Euro mindestens anlegen.
Mhm, okay, das heißt also auf keinen Fall einfach auf der Bank parken, sondern anlegen. Vielleicht zuallererst, natürlich sollt ihr nicht alles, was irgendwie über ist, direkt wegsparen und irgendwie fürs Alter beiseite legen. Ihr solltet euch definitiv erstmal natürlich einen kurzfristigen Puffer anlegen. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wieso die Reihenfolge ist von ich verdiene zu wenig, um zu überleben, zu ich habe Geld über, ich baue mir einen Puffer auf und investiere dann fürs Alter?
Die Reihenfolge, die kannst du dann bestimmt besser du sagen, weil die Prämisse dafür ist ja, dass man genug Geld verdient.
Ja, natürlich.
Ansonsten, das Beiseitelegen ist dann ganz simpel. Also ich gucke, dass ich erstmal meine so laufenden Kosten, mein laufendes Leben hinbekomme. Am besten setze ich mir doch irgendwie ein Budget, dass ich mal für mich auch Rahmenbedingungen habe. Und dann versuche ich möglichst schnell, mir diesen Puffer, den du gerade angesprochen hast, aufzubauen. Also bei einem Selbstständigen können das ruhig schon 3 bis 6 Monatseinkommen sein, die dann wirklich einfach nur da liegen für zum Beispiel Corona-Zeiten oder sowas. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir so eine Situation öfter haben, aber 3 Monatsgehälter sollten mindestens auf der hohen Kante sein.
Dickes, fettes Ausrufezeichen an der Stelle.
Ja. Und alles, was dann darüber quasi übrig ist und was man darüber sparen kann, dann kann man überlegen, dass man das dann halt investiert.
Okay. Wie würdest du denn deine Investitionen streuen? Also viele haben, glaube ich, auch Angst, die gar keine Erfahrung mit Aktien und Fonds und Geldanlage, ETFs haben, dass sie dann ihr Geld irgendwo hinstecken, wo sie es nie wiedersehen. Wie würdest du denn ein Risiko streuen für jemanden, der da vielleicht Bedenken hat?
Ja, also da müsste man sich jetzt wirklich mit der Person unterhalten. Was sind so die Kenntnisse, die Erfahrungen, was sind die Ziele? Weil ja, ich hatte ja zum Anfang schon gesagt, es jetzt verschiedene Möglichkeiten gibt zu investieren. Und das ist auch die Frage, welche diese Möglichkeiten möchtest du wahrnehmen? Also ist irgendwie eine Immobilie, die du vermietest, das erste Ziel? Soll es entspannter sein mit einer Rentenversicherung oder mit Fonds, in die man investiert? Das ist so die erste Frage, die man klären sollte. Und dann würde ich versuchen, zumindest bei Aktien und Fonds sind in meinen Augen derzeit einfach alternativlos. Also da kommt man nicht drum herum, dass man den Leuten einfach erklärt, eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Das heißt, du investierst nicht in irgendwas Fiktives, sondern du kaufst echte Anteile von, jetzt simples Beispiel, Amazon oder Facebook oder sowas. Mhm. Und wenn du dir vorstellen kannst, dass dieses Unternehmen in 30 Jahren noch besteht, dann hast du auch gute Chancen, dass deine Aktie und damit auch deine Rente in 30 Jahren noch besteht und bezahlt wird.
Und auch hier besteht ja die Möglichkeit, das Risiko zu steuern, indem man nicht einfach Anleihen von einer Firma kauft, sondern dann wirklich in Sammelanleihen, richtig?
Ja, ein Fonds ist dann der richtige Begriff. Mhm. Genau, einzelne Unternehmen sind immer, ich sag mal, risikoreicher. Bei manchen Unternehmen geht es sogar Richtung Glücksspiel. Aber wenn man in viele verschiedene Aktien, also dann in Fonds, das ist so, sind zusammengefasste Aktien quasi, investiert, dann kann man zum Beispiel auch einfach die Weltwirtschaft abbilden. Und wenn es der Weltwirtschaft in 30 Jahren schlechter geht als heute, dann hätten wir auch, glaube ich, andere Probleme, als dass es im Alter mit der Rente irgendwie eng wird.
Okay, gut. Also Aufgabe 1 für die selbstständigen Zuhörer und Zuhörerinnen ist erstmal natürlich das eigene Leben heute finanzieren. Dann im zweiten Schritt einen Puffer aufbauen, am besten wahrscheinlich auf einem Tagesgeldkonto, wo man jederzeit rankommt, was mindestens 3 Monatsgehälter, also 3-mal die monatlichen Kosten, die man halt hat fürs Leben jetzt darstellen sollte. Besser sind 6, nur so am Rande. Und dann darüber hinaus alles andere in Geldanlage stecken, wo ich tatsächlich eine Rendite habe und mein Geld nicht weniger, sondern mehr wird. Wäre das so die Kurzfassung?
Das ist eine ziemlich gute Kurzfassung, ja.
Okay. Wie würdest du denn jetzt starten, wenn jemand sagt, okay, er ist soweit, er hat seinen Puffer aufgebaut, er hat Rücklagen, er verdient mit seinem Business gerade gutes Geld. Wie würdest du denn starten? Also was würdest du denn empfehlen? Soll derjenige sich zu bestimmten Themen belesen? Hast du da vielleicht noch Tipps? Oder würdest du denjenigen direkt an einen Finanzberater verweisen? Was wäre so dein Vorschlag, um zu starten? Oder noch aktiver zu werden, wenn man vielleicht gerade nicht so aktiv in der Geldanlage war?
Also sich selbst belesen finde ich immer eine sehr gute Herangehensweise, weil auch wenn du dann mit einem Finanzberater sprichst, was dann in meinen Augen auch so die zweite Empfehlung ist, ist es sinnvoll, wenn du zumindest die Basics verstanden hast und weißt, worüber reden wir denn eigentlich gerade konkret und der Finanzberater dann nur die Details und die Fachfragen und klärt. Das heißt, so ein solides Grundwissen anlesen, das kann man auch im Internet wirklich ganz entspannt machen. Da gibt es genügend Seiten. Und dann aber auch auf den Rat eines Fachmanns hören, weil der dann im Zweifel auch noch so ein paar Sachen berücksichtigt, die jetzt in so einem Mainstream in 5 Schritten zur finanziellen Freiheit bei Focus Online Artikel nicht berücksichtigt wurden. Und dann, genau, kommt es darauf an, was man machen möchte. Also zum Beispiel bei einer Immobilie bräuchte man dann noch ein bisschen mehr Kapital, was man beiseite legt, um so die Erwerbsnebenkosten zu bezahlen. Bei Aktien, Fonds, Rentenversicherung könnte man direkt loslegen.
Okay. Würdest du oder hast du direkt mal Empfehlungen, vielleicht eine Buchempfehlung oder eine Webseite, einen Blog oder irgendwas, wo du sagen würdest, da kann man gut loslegen und sich schlau machen?
Also wenn es um Immobilien geht, kann man bei YouTube mal Immocation eingeben. Das sind 2 junge Männer, die da ziemlich gut erklären, wie man mit Fremdgenutzten, also mit Immobilien, die man dann vermietet, sich ein Vermögen für die Rente aufbaut. Bei Aktien und Fonds fällt es mir schwer, eine Empfehlung abzugeben, weil im Internet da sehr viel also das ist eine sehr einheitliche Meinung, dass nur in ETFs investiert werden sollte, was für die Rente auch tatsächlich eine ganz sinnvolle und solide Grundlage ist. Wenn man für andere Ziele als die Rente anlegt, kann man vielleicht auch noch andere Anlageklassen mit berücksichtigen. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich nur um die Rente geht, wo wir gerade drüber sprechen, dann kann man sich einfach mal wirklich zu quasi ETFs belesen, gucken, was ist das, was machen die, und die Pro-Vergleiche und so findet man auch noch und nöcher im Internet.
Da hätte ich eine Empfehlung, und zwar war bei der Sandra Holze im Podcast der Holger Grete zu Gast von Zendepot, also Zen-Depot. Natürlich auch nur eine von vielen Meinungen, aber der bereitet das ganz easy und verständlich auf. Da könnt ihr auch auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Wie gesagt, nur als ein Aspekt der Geldanlage. Hast du sonst noch eine Empfehlung?
Vielleicht der, jetzt muss ich selber mal gucken, ich glaube Finanzguru heißt der.
Ja, das sagt mir was.
Das ist noch, genau, Finanzguru, das ist auch ein sehr guter Blog, der auch mal Sachen hinterfragt, wirklich mal bei einem Depotvergleich in die Tiefe reingeht und guckt, okay, was bedeuten die Kosten eigentlich. Also das kann man sich auch sehr, sehr gut durchlesen.
Sinn der Sache ist ja nicht, dass ihr dann euer eigener Finanzberater werdet, sondern zumindest ein grobes Verständnis dafür bekommt. Ich kann euch sagen, dass ich auch nicht in der Tiefe in den verschiedenen Anlagestrategien, Kostenmodellen und Co. drinne stecke. Dafür habe ich Gregor. ich weiß aber zumindest grob, worum es geht und habe die Wichtigkeit verstanden, da rein zu investieren. Das ist das, was ich euch mit dieser Folge wirklich ans Herz legen möchte, dass ihr euch daran traut und auch jetzt unbedingt was für euer Alter tut. Da reicht es eben nicht, 50 Euro auf ein Sparbuch zu packen, sondern da solltet ihr wirklich etwas aktiver rangehen und euch vielleicht selber da so eine kleine Challenge draus machen. Das Thema an sich mag vielleicht unsexy sein, aber wenn ihr euch selber das so als Aufgabe und wirklich als kleine Challenge an euch selber macht, nicht nur für euer heutiges Leben zu sorgen, sondern eben darüber hinaus euer Business zu optimieren, um eben mehr rauszubekommen, um es für später zu investieren, dann kann das, glaube ich, sogar ganz spaßig sein. Gregor, hast du noch was du zum Thema Altersvorsorge und Geldanlage in Kürze an die selbstständigen Zuhörer und Zuhörerinnen loswerden möchtest?
In Kürze auch noch.
In Kürze bitte.
Also ich verstehe, dass das Thema vielleicht nicht überall ganz sexy wirkt, weil Sparen halt wirklich immer Verzicht in der aktuellen Situation ist. Aber das Gute ist, es ist halt wirklich der Konsum von später. Und man kann sich dann einfach quasi überlegen, was ist mir wichtiger, jetzt noch einen Urlaub machen und später dafür Flaschen zu sammeln. Oder man beschneidet sich jetzt schon so ein bisschen in seiner eigenen finanziellen Freiheit und, obwohl, warte, ich glaube, das war eine zu harte.
Das war ein sehr harter Vergleich, aber ich finde das in Ordnung. Man kann das ruhig mal so sagen. Ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass sie selber auf eine Altersarmut zusteuern. Und das hatte auch die Conny Röhm in unserer Podcast-Folge schon mal angeschnitten. Es geht nicht darum, dass ihr euch jetzt eine goldene Nase verdient und irgendjemanden ausbeutet oder andere Leute arm macht, indem ihr höhere Preise verlangt. Das ist dieser negative Gedanke oder dieses negative Mindset, was da oft so kursiert, von wegen, ich brauche doch nicht viel und ich will doch den Pferden helfen. Ihr könnt aber eben nicht unbegrenzt aus dem Nichts leben. Und ihr könnt auch euren Job, je nachdem, wie körperlich anstrengend er ist, nicht bis in die Ewigkeit machen. Und dann ist es auch eure Aufgabe, für eure eigene, für euer eigenes Leben später vorzusorgen. Hat nämlich auch noch mehrere Effekte. Nur wenn ihr wirklich finanziell frei seid und beruhigt auch in die Zukunft schauen könnt, habt ihr jetzt auch genug Luft, um euch dann weiterzubilden, um euren Job wirklich gut zu machen, um nicht am Existenzminimum zu kratzen. Also das ist ja teilweise wirklich so, dass ich kenne viele, die da wirklich sehr, sehr wenig Einkommen haben und der Meinung sind, sie brauchen nicht viel. Das wird sich rächen, das wird euch auf die Füße fallen. Und dann kann man schon so ein drastisches Beispiel wie Flaschen sammeln bringen, finde ich.
Ja, auf alle Fälle. Na, vor allen Dingen ist es ja auch heute schon Realität. Also wenn man guckt, wie viele Rentner sich heute schon was dazu verdienen müssen, und das ist dann teilweise wirklich durch Flaschen sammeln. Und die Menschen haben aber davor schon 30, 35 Jahre wirklich gearbeitet und in eine Rentenversicherung eingezahlt. Und trotzdem müssen die sowas machen. Ist immer nur ein guter Indikator dafür, dass wir alle gucken sollten, dass wir uns nicht nur auf andere und auf ein soziales System verlassen, sondern auch für uns selber vorsorgen und gucken, wie wir bestmöglich unabhängig von anderen da durchkommen.
Und ich möchte auch die Verantwortung für meine Altersvorsorge nicht auf mein Kind oder meine Kinder übertragen, sondern da würde ich schon gerne selber für sorgen, dass sich dann niemand verantwortlich fühlt, sich später um mich zu kümmern, sondern da würde ich gerne so vorsorgen, dass das ganz gut alleine läuft.
Genau.
Möchtest du sonst noch was loswerden? Das war schon ein sehr schön drastischer Abschluss für die Folge und vielleicht auch, um die Dringlichkeit ein bisschen hervorzuheben. Hast du noch irgendwas?
Nein, an sich nicht. Wirklich, guckt, dass man nicht heute alles ausgibt, sondern auch spart und nicht nur so dieses immer so ein bisschen spart, sondern dass man wirklich spart. 30% sollten schon eine Benchmark sein, die man anpeilt. Und mit Sparen meine ich dann auch wirklich investieren. Also nicht nur auf dem unterm Kopfkissen liegen lassen, sondern mit dem Geld was Sinnvolles machen, dass es auch die Chance hat, mehr zu werden.
Ja, und ich kann euch sagen, es ist wirklich sehr beruhigend, wenn man sieht, dass das kurzfristige, also dass das Tagesgeldkonto für die kurzfristigen Sachen wächst und einen etwas absichern kann. Und wenn man dann weiß, dass man darüber hinaus jetzt schon an die Zukunft denkt, ist das durchaus beruhigend. Ich kann euch übrigens auch sagen, dass ich da noch lange nicht so weit bin, dass ich selber sagen könnte, ich bin da top abgesichert. Ich bin genau auf dem Weg, den wir euch gerade beschrieben haben und ich möchte euch einfach motivieren, genau das Gleiche zu tun. Sucht euch einfach einen Gregor, also sucht euch euren eigenen Finanzberater, belest euch zu den Themen und dann nehmt das Thema selber in die Hand und freut euch, dass ihr angstfrei in die Zukunft gucken könnt. Das war's eigentlich, oder?
Ja.
Ja, dann. Okay. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir haben jetzt niemandem mehr Angst gemacht als vorher, sondern wirklich motiviert. Und dann, ja, schön, dass du reingehört hast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile die gerne mit Freunden, Bekannten, anderen Selbstständigen aus der Pferdebranche. Es gibt dazu auch wie immer einen kleinen Blog-Eintrag bei mir auf der Webseite business-mit-pferd.de. Und wir packen euch noch ein paar Infos in die Shownotes unten rein, wo ihr euch dann weiter zu dem Thema belesen könnt. Bis dann! Tschüss!